In welche Richtung es geht, das haben wir ja schon ein wenig vernehmen können durch die Bibelverse, die wir vorhin gelesen haben. Ich möchte mit dieser kleinen Predigt ein wenig Licht auf das werfen, was uns Menschen im Allgemeinen und im Speziellen den Christen ausmacht und was ihn antreibt. Zu diesem Material ist sicherlich schon viel in der Geschichtsschreibung geschrieben worden, aber wir möchten das heute unter der besonderen Beachtung des ersten Kapitels des ersten Korintherbriefes betrachten. Vielleicht ist dann auch die Sicht auf die Dinge unsererseits bestätigt, vielleicht stellen wir fest, dass wir unsere Sicht auf die Dinge in gewissen Punkten neu ausrichten müssen. Das Kapitel 1 des ersten Briefes an die Korinther handelt davon, was den Christen ausmacht, ja, was ihn überhaupt erst hervorbringt. Das Christentum an sich, na klar, eine Weltreligion, sie ist oder es ist nicht unbekannt, eine feste Größe, wie es scheint. Vielleicht sind wir als Christ getauft worden, vielleicht haben wir uns selber zur Taufe entschlossen, vielleicht gehören wir irgendeiner Konfession oder irgendeiner christlichen Glaubensorganisation an. Und wir machen unsere Angaben darüber in der Steuererklärung ganz ungeniert. Wenn wir selber keine Christen sind, so kennen wir doch welche und wissen, wo wir sie finden können. Ist es das, worüber Paulus im ersten Kapitel des Korintherbriefes schreibt? Das ist es nicht. Im ersten Korintherbrief schreibt Paulus darüber, dass das Christwerden und das Christsein nicht natürlich ist. Der Christ ist der Beschaffung der Welt wegen nicht unvermeidlich und wird als eines dieser vielen Produkte sozusagen automatisch mit hervorgebracht. Der Christ verdankt seine Christwerdung Gottes Willen, seiner Berufung und seinem Geist. Und der Versuch, die Christwerdung, das Christsein, den Christen, ich möchte mal diesen Begriff prägen, zu vernatürlichen, das heißt, ihn dieser Welt anzupassen, ihren Idealen und ihren Bestrebungen, ist falsch. Es geht an dem vorbei, was wir im ersten Korintherbrief lesen. Es geht an dem vorbei, was das Johannesevangelium sagt. Es geht an dem vorbei, was Christus sagte. Und wir berühren hier schon den Punkt, was den Menschen antreibt, was ihn ausmacht. Was treibt den Menschen an? Der Mensch, er will beachtet werden. Er will geachtet werden. Der Mensch, er möchte gehört werden. Er möchte erhört werden, wenn er von dem spricht, was ihn bewegt und was ihn antreibt. Und wenn möglich, möchte er in den Augen seiner Zuhörer Wärme, Mitgefühl, Verständnis oder besser gleich Anerkennung, Bewunderung und wenn er sich nicht vermeiden lässt, auch Verehrung sehen. Das treibt den Menschen an. Wenn die Möglichkeiten dazu nicht reichen, so möchte er zumindest nicht allein sein. Und er möchte seine Gefühle, seine Ziele und seine Befürchtungen mit anderen teilen und dadurch die Last seines Lebens mindern. Das treibt den Menschen an. Das ist nichts Neues, auch Paulus wusste die schon. Er hatte die Kräfte der Welt, der Gesellschaft und auch seine Talente genutzt. Und das Ergebnis? Er war ein Schriftgelehrter, untadelig, wie er schreibt. Er war ein Eiferer für die Sache der Juden. Er war ein Beauftragter des Hohepriesters. Er war ein Schüler des Gamaliel. Das war nicht schlecht. Und doch war es ohne Wert. Paulus sollte eine merkwürdige Erfahrung in der Zukunft immer und immer wieder machen. Nicht der Talentierte, nicht der Weise, nicht der Große dieser Welt wendet sich Gott zu, oder besser gesagt, Gott wendet sich nicht der Weisheit der Menschen sich ihnen zu, sondern Gott beruft den Menschen aus seinem Willen heraus, durch das Wort der Predigt. All das Können, all die Weisheit, all das intellektuelle Suchen führte nicht zum Erfolg, zur wahren Gotteserkenntnis. Gott ist es, der den Menschen zum Glauben beruft. Ja, und der Mensch, er freut sich über diesen Glauben. Aber er freut sich über einen Glauben, er freut sich über eine Botschaft, der kaum Glauben zu schenken ist, die kaum eines der Kriterien, die wir zu Anfang aufgestellt haben, entspricht, was den Menschen antreibt. Der Christ, er wird von Gott berufen, einer Botschaft Glauben zu schenken, beziehungsweise den Glauben an diese Botschaft geschenkt zu bekommen, die der Welt ein Ärgernis ist und, wie es im ersten Korintherbrief heißt, eine Torheit, die keine Bewunderung oder Verständnis in den Augen der Christen hervorruft oder der Mitmenschen hervorruft, schon gar keine Verehrung. Eine Botschaft, die den Christenmenschen von der Welt trennt und nicht den Christenmenschen mit der Welt verbindet. Das waren auch die Erfahrungen der ersten Christen. Ich lese einmal aus 1. Korinther, Kapitel 1, die Verse 18, 19 und 21. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Vers 21. Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu retten. Das hat man schnell gelesen, aber wir stellen fest, es ist nicht einfach zu verstehen, es ganz zu verstehen. Denn weil die Welt durch ihre Weisheit, Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, wird hier gesagt. Der Mensch erkennt von sich Gott nicht. Keine Weisheit hat ihm hier geholfen. Er hat gesucht, er hat debattiert, er hat geschrieben, er hat Feste gefeiert, er hat Zeremonien gefeiert und Regeln aufgestellt, gefastet, gebetet, sich groß und klein gemacht. All diese Weisheiten waren nicht und sind nicht der Weg zu Gott. Sondern Gott hat es gefallen, durch, wie wir gelesen haben, die Torheit der Predigt diejenigen zu retten, welche glauben. Die Predigt, die Torheit der Predigt, vielleicht jetzt eine neue Erklärung, eine neue Weisheit. Also wir können sagen ja und nein. Die Predigt handelt anstelle von Weisheit von einer Person, von Jesus Christus und dieser am Kreuz. Wer eine Bibel dabei hat, kann gerne mal mitlesen in 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 22 und 23 und 24. Da wird es auf den Punkt gebracht. Und weil denn Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Also hier ist von nichts anderem die Rede als von Gottes Kraft, von einer Gotteskraft. Und das ist eine Person, Jesus Christus. Jesus selber sagte es, ich bin der Weg und das Leben. Und tatsächlich ist er der einzig Bevollmächtigte, uns vor Gott zu vertreten und den Menschen zu retten. Nebenbei bemerkt, gibt es keine andere große Religion, in der in einer Person der Weg und das Leben gesehen wird, außer dem Christentum. Ja, und diese Botschaft führt dann dazu, dass wir als Überbringer beachtet, ja, geachtet werden. Führt dazu, dass wir gehört und sogar erhört werden. Führt dazu, dass wir von der Welt verstanden werden und in den Augen unserer Zuhörer so ein Glänzen sehen, vielleicht sogar Verehrung. Und wenn wir all das nicht erreichen können, so verbindet uns diese Botschaft wenigstens mit unserer Umwelt und wir können unsere Ziele und Befürchtungen mit anderen teilen und so die Last unseres Lebens mindern. Machen wir uns nichts vor. Diese Botschaft bewegt nicht die Mehrheit der Menschen, sondern nur eine Minderheit. Diese Botschaft ist nicht verfänglich. Es ist keine eloquente Botschaft von einer neuen, angenehm zu hörenden Lehre. Und wir bleiben der Welt Tore und Narren, wie es im 1. Korintherbrief heißt. Und diese Botschaft bleibt der Welt eine Torheit. Aber den Christen ist diese Botschaft Rettung, Gottes Kraft. Der Versuch, diesen Vorgang und diese Lehre zu vernatürlichen, also der Welt irgendwie anzupassen und ihren Ideen, damit sie es versteht, ist falsch. Er geht an dem vorbei, was die Bibel uns sagt. Und bei genauem Hinsehen sehen wir auch, im 1. Korintherbrief stellt Paulus nicht die Weisheit der Welt einer anderen Gottesweisheit gegenüber, sondern er spricht von der Weisheit der Welt und im Gegensatz dazu von dem Wort vom Kreuz. Uns als Christen ist Christus in Person als Weisheit gegeben. Und der Geist Gottes ist es, der bewirkt, dass wir ein solches glauben. Der Glaube an Christus ist das Angeld auf künftige Dinge, wie es in Römer heißt und wie es auch noch in anderen Bibelstellen so zu finden ist, was wir vielleicht ein anderes Mal betrachten können. Aber auch im Kapitel 1, den wir gerade gelesen haben, oder wo wir einige Verse draus gelesen haben, wird in Vers 30 das auf den Punkt gebracht. Ich lese einmal Vers 30 vor. Aus ihm, also aus Gott, aber kommt es, dass ihr in Christus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Das müssen wir uns einmal vorstellen. Paulus, ein Mensch, kein Engel, kein guter Redner, keine eloquente, das heißt sprachgewaltige Rede von einer angenehm zu vernehmenden Lehre. Er kommt nach Korinth, er kommt zu Menschen, die größtenteils keinen jüdischen Hintergrund haben. Und er predigt einen Menschen als Erlösung, der vor Jahren vor Jerusalem starb. Und die Menschen, sie glauben es. Es ist die Kraft Gottes, die das bewirkte. Selbst Juden, denen es ein Gräuel war, von einem Sohn Gottes zu hören, von einem Menschen, der die Erlösung darstellen sollte, einige von ihnen kamen zum Glauben, weil das die Kraft Gottes war. Wir könnten es auch anders übersetzen, was Paulus im 1. Korintherbrief schreibt, und es sozusagen überspitzen. Paulus schreibt: Ihr glaubt an den Gekreuzigten. Ihr glaubt, dass ein Mensch, der als Verbrecher vor Jahren außerhalb Jerusalems hingerichtet wurde, euer Retter geworden ist. Ich predigte euch diesen nicht mit überredenden Worten. Ich predige auch heute nichts anderes als den Christus und ihn am Kreuz. Solch ein Unsinn kann man nicht glauben, außer der Geist Gottes befähigt euch dazu. Und das ist bei euch der Fall. Freut euch. Das haben sie hoffentlich auch gemacht. So, ich nehme mal einen Schluck Wasser. Was folgt nun aus all dem für uns heute? Ich habe drei Punkte einmal so zusammengefasst. Zum einen Dankbarkeit für diese Berufung und Freude. Zuversicht auf das Künftige, nachdem Gott auch in uns den Glauben an Christus gewirkt hat. Zweitens, ertragen wir den Widerspruch zur Welt. In Johannes lesen wir, Johannes 15, wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre geliebt. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Und drittens, verteidigen wir das Evangelium vom Sohn Gottes gegen alle Bestrebungen, es zu vernatürlichen, es dem Zeitgeist und der Gesellschaft passend zu machen. Womit wir zum letzten durchaus ernsten Aspekt dieser Predigt kommen. Eine Predigt sollte die Zuhörer nachdenklich machen, sie sollte auch das Herz erreichen, sie sollte das Innere erreichen. Wie erreicht man dies? Durch ein großartiges Gebäude drumherum, vielleicht eindrucksvolle Werke der Künstler anbei, vielleicht durch zu Herzen gehende Musik. Wenn wir eine solche Predigt in der Bibel suchen, werden wir sie außer vielleicht zur Einweihung des Tempels, wenn es überhaupt eine Predigt war, nicht finden. Betrachten wir aber die Pfingstpredigt. Hier ist von Tatsachen die Rede. Gott hat getan, ihr seid in Sünde, Gott hat offenbart, ihr seid vorbeigegangen. Und die Wirkung? Die Kraft Gottes. Nicht allen, aber vielen Juden ging es wie ein Stich durchs Herz. Und sie sprachen, was sollen wir tun? Die Antwort, kehrt um, lasst euch auf den Namen Christi taufen, begreift und akzeptiert die Tatsachen, die Gott euch offenbart hat und lasst euch das Evangelium nicht mehr nehmen oder verfälschen. Heute wie damals. Kein Bereich war und ist so schwer umkämpft wie Christus und das rechte Verständnis über ihn. Christus selber sagte, dies bedeutet ewiges Leben, dass sie den allein wahren Gott und den, den du gesandt hast, also Christus, erkennen. Und Gott bewirkt dieses Erkennen. Das haben wir eben besprochen. Ja, das bedeutet aber nicht, dass es nicht auch Bestrebungen gibt, den Blick auf das Werk Gottes zu verstellen. Die Jünger Christi kämpften ihr Leben lang gegen solche Untriebe, muss man sagen. Auch nach ihrem Tod gingen die Versuche weiter, die Botschaft über den Christus zu verwässern und zu verfälschen und mit Menschenwerk oder Teufelswerk, könnten wir auch sagen, zu überladen. Heute ist die Situation keine andere. Da wurden Aufsätze geschrieben, Erklärungen verfasst, Katechismen erstellt, Prophezeiungen ergingen, Glaubensorganisationen und Bewegungen wurden gegründet. All das, was zuvor nicht zum Glauben oder zu Gott führte, die Weisheit dieser Welt im religiösen Gewande, wurde nun als Ergänzung akzeptiert oder sogar zur Glaubensgrundlage erklärt. Die Bibel scheint nach dem Tode der Jünger nicht vollständig gewesen zu sein und der Geist war nicht in der Lage, all das zu wirken, was verheißen war. Der Sinn der Menschen, er wurde umgebogen. Er war nicht mehr auf Christus ausgerichtet. Er war auf vielerlei irdische und menschliche Dinge ausgerichtet. Und was gab es nicht alles zu regeln und zu organisieren? Und was gab es nicht alles zu bauen? Habt ihr nie gelesen, sprach Jesus und machte oft eine Pflicht aufmerksam, die Schriften zu kennen, das Wort Gottes zu kennen. Und für uns heute gilt das Gleiche. Wir lesen, was Paulus sprach, dass wir verpflichtet sind, das Evangelium zu predigen. Das Evangelium, was auch die ersten Jünger verkündigt haben. Es macht also Sinn, unseren Blick auf die Bibel gerichtet zu halten, damit wir den Christus vor Gott und dem Vater bekennen, den er uns offenbart hat, den die Bibel uns auch offenbart. Denn die Bibel warnte auch vor falschen Lehrern. Ein kleines Beispiel finden wir schon im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, wo wir gerade herkommen. Ich lese mal den zweiten Vers. An die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Was ist das anderes als ein Gebet an Christus? Ich kenne christliche Glaubensorganisationen, bei denen das Gebet an Christus nicht nur nicht gelehrt wird, sondern sogar verboten ist. Das als kleines Beispiel zu diesem, dass es Überladungen gibt, Hinzufügungen, die mit dem Evangelium, was Gott uns offenbart hat, nichts zu tun haben. Was würde helfen, wenn die Menschen kommen mit ihren Aufsätzen und Erklärungen, mit ihren Überladungen? Kennen wir die Schrift und kennen wir das Evangelium? Christus als Person und als Weisheit Gottes könnten wir oft entgegnen, davon habe ich nicht gelesen. Christus, die Weisheit der Welt. Christus, die Weisheit, die Gott uns gab. Zugegebenermaßen eine puristische Botschaft, wie scheint. Und zunächst ist man ein wenig ratlos. Christus? Und nun? Nun, das wird sich klären. Der Sinn bleibt frei für den Geist Gottes und für die Dinge Gottes. Und genau das sollte der Inhalt des zweiten Kapitels sein, wo Paulus genau über diesen Punkt an die Korinther schreibt und den wir vielleicht ein anderes Mal betrachten können.